Meine lieben Freunde, wir hörten gestern Abend, dass das Ziel der Verkündigung, wie der Apostel Paulus sie auch ausgeübt hat, ist, uns Menschen Jesus Christus zu bringen. Unser Herr selbst hat nun gesagt, was sein Ziel ist. Wir lesen in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und in 1. Petrus 3 steht das Wort, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Und darum wollen wir heute Abend einmal über Gott nachdenken. Es ist das Ziel unseres Herrn Jesus, uns zu Gott zu führen. Und da ist es wichtig, recht zu wissen, wie Gott ist. Und dann lesen wir einmal ein Wort aus 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Die wenigsten Menschen wissen, wie interessant es ist, über Gott nachzudenken. Wenn man einmal vergleicht, worüber wir sonst nachdenken können, dann merken wir das. Wer Samstagabend ins Sportstudio schaut, der sieht vielleicht, wie da lange mit einem Trainer gesprochen wird, warum er von dieser Fußballmannschaft zu einer anderen überwechselt. Das scheint einigen außerordentlich interessant. Andere wieder hören lange Berichte darüber, wie das Leben dieses oder jenes Menschen verlaufen ist. All das ist doch wirklich nebensächlich und gering im Vergleich zum Denken über Gott. Wie wir alle wissen, unterrichtet die Bibel uns über Gott. Sie bringt uns aber nur ein Wort, das man als einen Beweis für das Dasein Gottes ansehen könnte. Ich sagte das gestern Abend schon. Und dieses eine Wort steht in Römer 1, Vers 20. Da heißt es, das Unsichtbare von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen. Damit wird uns gesagt, dass die Schöpfung der Beweis für die Existenz Gottes ist. Nun wissen die meisten von uns, dass man gegen diesen Gedanken heute ganz energisch ankämpft. Und man will uns sagen, Gott sei nicht der Schöpfer. Wenn wir uns nun fragen, woher soll denn alles kommen, wenn Gott nicht der Schöpfer ist, dann bleibt tatsächlich nur eine andere Möglichkeit. Sie können sich einmal zu Hause in ein dunkles Zimmer setzen und versuchen, darüber nachzudenken, was bleibt noch übrig, wenn wir nicht Gott als Schöpfer anerkennen? Da bleibt nur noch eins übrig. Dann ist alles durch Zufall entstanden. Das sind tatsächlich die beiden einzigen Möglichkeiten. Noch nie hat ein Mensch eine dritte vorgeschlagen. Entweder da ist Gott der Schöpfer, oder alles ist durch Zufall entstanden. Man nennt diese Lehre auch die Evolutionstheorie oder Entwicklungslehre. Und die wird in fast allen Schulen gelehrt. Und fast alle jungen Menschen laufen mit diesen Gedanken herum. Darum will ich ganz kurz einiges dazu sagen. Die Behauptung, alles wäre durch Zufall entstanden, hat zunächst einmal folgenden ganz großen Haken. Die das sagen, die fangen nicht mit nichts an. Da soll uns zum Beispiel erklärt werden, wie das Universum entstanden ist. Und da wird uns gesagt, da wäre vor sehr, sehr langer Zeit die gesamte Masse, aus der die einzelnen Sonnensysteme und Planeten stehen, in einem dicken Klump zusammen gewesen. Und dann wäre er auseinandergeflogen. Und daraus hätten sich die Sonnen und die Planeten gebildet. Aber keiner sagt uns, woher der dicke Klump kam. Man fängt also nicht mit nichts an, sondern man setzt bei diesen Erklärungen schon etwas voraus, was man aber nicht erklärt. Oder wenn gefragt wird, woher das Leben kommt, da wird uns gesagt, alles käme von einer Zelle her, die sich durch Zufall entwickelt hätte. Und wenn wir fragen, wie war das denn mit der ersten Zelle, dann heißt es, ja, genau weiß das keiner. Da war wahrscheinlich viel Wasser, vielleicht hohe Temperaturen, vielleicht auch ein hoher Luftdruck, vielleicht ist noch ein Blitz hineingeschlagen. Und dann hat sich so irgendwo, irgendwann die erste Zelle gebildet. Ich will einmal eine kleine Geschichte dazu erzählen, die der englische Schriftsteller Cronin berichtet hat. Cronin war ursprünglich Arzt, gab dann diesen Beruf auf, weil seine Bücher sehr gut ankamen. Er kam zum lebendigen Glauben und hat eine Zeit lang in London eine CVJM-Gruppe geleitet. Und dann lud er hin und wieder bekannte Persönlichkeiten zu einem Vortrag ein. Als er das einmalig selbst in die Hand genommen hatte, haben andere für ihn eingeladen und so stand er als Redner eines Abends ein Professor da, der dem Jungen erklärte, alles sei durch Zufall entstanden. Als er fertig war, gab es einen dünnen Höflichkeitsapplaus und dann fragte der Professor, möchte noch jemand Fragen stellen? Zunächst meldete sich keiner und dann stand ein kleiner Junge auf, der zu allem Unglück auch noch stotterte. Und dann hat er gesagt, Verzeihung, Herr Professor, aber woher kam das Wasser? Dann gab es ein lautes Gelächter, der Professor hat ein wenig gestammelt, hat schnell seine Sachen gepackt und ist verschwunden. Das nächste, was ich gegen die Evolution anführen will, ist dies. Man kann sie nicht beweisen. Man kann sie deshalb nicht beweisen, weil sie immer viele Millionen Jahre fordert. Und es ist bis jetzt noch keiner so alt geworden, dass er 1 Million Jahre lang aufpassen konnte. Man kann auch kein Experiment machen, auch dazu reicht die Zeit nicht. Und einer ihrer bekanntesten Vertreter, Sir Arthur Keith, ein Engländer, hat einmal gesagt, Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wenn wir dennoch daran glauben, so deshalb, weil die einzige Alternative Schöpfung undenkbar ist. Damit hat der Mann wirklich alles gesagt. Unbewiesen und unbeweisbar und er glaubt daran. Er glaubt daran, weil er nicht an Gott glauben will. Jetzt wollen wir uns einmal fragen, was wir denn von Gott wissen. Alle Menschen haben ja eine Vorstellung von Gott. Und wenn wir jemand fragen würden, woher hast du denn dein Gottesbild, würde er wahrscheinlich sagen, das habe ich aus der Bibel. Aber wenig Menschen lesen die Bibel sorgfältig und gründlich. Und darum wollen wir uns heute Abend einmal fragen, wie ist denn nun Gott wirklich? Und da stellen wir fest, dass uns Aussagen gemacht werden, die auf den ersten Blick widersprüchlich scheinen. Einmal wird uns gesagt, Gott ist Liebe. Das heißt viel mehr, als wenn da stände, Gott übt Liebe. Wir üben auch ab und zu Liebe, aber dafür sind wir noch lange nicht Liebe. Dann wird uns gesagt, Gott ist heilig. Das heißt so viel wie, Gott ist vollkommen wahr, vollkommen gerecht, vollkommen treu, vollkommen in jeder guten Eigenschaft. Die Bibel betont sehr stark, dass Gott heilig ist. In Offenbarung 4, Vers 8 lesen wir, was die Engel ausrufen, die den Thron Gottes umgeben. Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war, der da ist, der da kommt. Das müssen wir unbedingt wissen. Aber Gott ist auch Liebe. Und jetzt müssen wir wissen, Gott ist beides. Er ist heilig und er ist Liebe. Er ist beides ganz. Er ist beides immer. Er weicht nie ab, weder von der Heiligkeit noch von der Liebe. Das ist die Tatsache, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Aber schlimmer war es noch für Gott. Gott sieht, dass wir Menschen Sünder sind. Und dadurch ist der große Gott in ein ganz großes Problem gekommen. Was soll er mit uns machen? Er, der heilige Gott, kann gar nicht anders als uns richten. Und der Gott, der Liebe ist, der will uns vergeben und uns erretten. Und von diesem großen Problem, das auf Gott zugekommen ist durch unsere Sünde, davon spricht die Bibel, vor allem aber das Neue Testament, immer und immer wieder. Aber jetzt will ich zunächst auf eine Frage eingehen. Kümmert denn Gott sich um uns? Es gibt Menschen, die sagen uns, Gott ist so groß, der macht irgendwo im Weltall sein. Der kann sich doch nicht um einen kleinen Menschen kümmern und doch dabei um jeden Einzelnen. Aber da können wir in den Psalmen ein wunderbares Wort lesen. Psalm 147, Vers 2. Da wird uns von Gott gesagt, der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet, der da zählt, die Zahl der Sterne, sie alle nennt die Namen. Es ist ganz gewiss nicht von ungefähr, dass diese beiden Dinge in einem Satz stehen. Gott ist so groß, er zählt die Zahl der Sterne und gleichzeitig kümmert er sich um den, der zerbrochenen Herzens ist. Christen erfahren die Gegenwart Gottes immer wieder in ihrem Leben. Wenn hier einer ist, der die Gegenwart Gottes nicht erfährt, dem muss ich sagen, dass etwas nicht mit ihm in Ordnung ist. Wer wirklich ein Kind Gottes ist, erfährt immer wieder die Gegenwart Gottes. Was wissen wir weiter von Gott? Ich glaube, die meisten würden uns sagen, Gott ist allmächtig und allwissend. Das ist auch richtig. Ich will aber einmal versuchen, ein ganz klein wenig von der Größe Gottes zu zeigen. Die Bibel sagt uns, dass Gott das Universum geschaffen hat. Sonne, Mond und Sterne. Und dann kommen unsere Naturwissenschaftler her und versuchen auszurechnen, wie viele Sterne es gibt. Man schätzt heute, dass es 1000 Trillionen Sonnensysteme gibt. Das ist eine Million mal eine Million mal eine Million und das mal 1000. Die Mathematiker schreiben 10 hoch 21. Also eine 1 mit 21 Nullen. Eine Zahl, die kein Mensch sich vorstellen kann. Die kann man aussprechen, die kann man aufschreiben, aber vorstellen kann man sie sich nicht. Und dann wird uns heute gesagt, dass all diese Materie aus Atomen besteht und dass ein Atomkern einen Durchmesser von 1 Billionstel Millimeter hat. Und dann merken wir, nach oben ist das riesig und wenn es ins Kleine geht, auch wieder. Und dann steht der Schöpfer vor uns in einer Größe, die unser Kopf überhaupt nicht fassen kann. Oder sehen wir uns einmal das Leben an. Unsere Zellen, ob es sich um Tiere, Pflanzen oder Menschen handelt, bestehen alle aus Eiweiß. Und Eiweiß besteht im Wesentlichen nicht allein aus Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Das interessante Element ist der Kohlenstoff. Der kann eine Unzahl von Verbindungen eingehen. Da sagen uns die Wissenschaftler, die Zahl der Verbindungen ist mehr als 10 hoch 1000. Im Vergleich dazu ist die Zahl, die wir eben hatten, 10 hoch 21, ganz klein und bescheiden. Und jetzt haben Fachleute ausgerechnet und festgestellt, das ist eine so große Möglichkeit, dass wir davon ausgehen können, dass es noch nie zwei Pflanzen, zwei Tiere oder zwei Menschen gegeben hat, die das gleiche Eiweiß haben. Das heißt, dass wir in unserer innersten Struktur jeder ein Original sind. Es ist Gott einfach zu wenig, zweimal denselben herumspringen zu lassen. Wir Menschen machen es immer anders. Ob da ein Standautomat läuft, oder ein Drehautomat, oder eine Spritzgussmaschine, immer fällt dasselbe Teil heraus. Wir haben geglaubt. In Wirklichkeit ist Normen ein Ausdruck unserer Armut. Gott hat das nicht nötig. Auch wenn da ein Schneesturm über ein Land tobt, da sind nicht zwei Schneeflocken gleich. So groß und reich ist Gott. Aber wenn ich sage reich, dann weiß ich, dass wir mit dem Ausdruck vorsichtig sein müssen. Gott, der ist gar nicht in unseren kleinen Begriff hineinzubringen. Gott kennt zum Beispiel keine Sparsamkeit. Wir sprechen ja heute so viel davon, dass wir Energie sparen müssen. Jetzt denken wir einmal daran, was Gott tut. Er sagt uns, er hätte die Sonne an den Himmel gesetzt, um die Erde zu erleuchten. Es ist nun gar nicht schwer auszurechnen, wie viel von der Sonnenenergie auf der Erde ankommt. Das kann man ganz leicht ausrechnen. Und da kommt weniger als der 2-milliardenste Teil an. Alles andere geht an der Erde vorbei, in den Weltraum hinein, nicht wieder zu verwertende Energie. So unsagbar reich ist Gott. Er kann sich das leisten. Haben wir auch schon mal weiter nachgedacht, dass alles, was unsere Wissenschaftler entdecken und verwirklichen, nur deshalb möglich ist, weil die Voraussetzungen, weil die Möglichkeiten in unserer Erde drin liegen. Alles, was man da machen kann, geht nur deshalb, weil es vorprogrammiert ist in der Schöpfung. Ich will versuchen, das an einem Beispiel klar zu machen. Stellen wir uns einmal vor, da sitzt am Tisch ein Junge von 8 Jahren, es regnet und er langweilt sich. Jetzt komme ich und schütte ihm einen Kasten, da ihm ich kleinen Holzklötzchen. Damit kann er aber nicht spielen. Jetzt kommt kurz darauf ein anderer, der bringt ihm Legosteine. Jetzt auf einmal läuft die Sache. Jetzt kann er spielen. Und so hat Gott eine Welt gemacht, von der wir, wenn wir flüchtig hingucken, denken, das wäre ein großer Haufen Erde und Steine. Und in Wirklichkeit sind all die Voraussetzungen da drin, die unsere moderne Wissenschaft und Technik und Industrie möglich machen. Wenn es nicht drin wäre, könnten wir es nicht rausholen. Aber das Wichtigste, was wir wissen müssen, ist das, was ich schon angedeutet habe. Gott ist heilig. Ich weiß keine Aussage über Gott, die für uns Menschen wichtiger ist als die. Denn damit fängt alles an. Wir lesen in Jesaja 6, dass der Prophet Jesaja in den Himmel entrückt wird und dass er Gott auf seinem Thron sieht. Er hat ganz sicher einen Eindruck von der Macht und dem Reichtum Gottes gehabt, aber von all dem wird nicht gesprochen. Es wird uns nur gesagt, was die Engel, die den Thron Gottes umgeben, ausrufen. Sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Sünde hasst. Wir lesen, du bist zu rein an Augen, um Sünde anzuschauen. Die Bibel sagt uns auch, dass Gott einmal richten wird. Und das ist ein Gedanke, der uns Menschen eigentlich selbstverständlich sein müsste. Es gibt auf unserer Erde kein Land vor Justiz. Und der Gedanke, dass Gott nicht einmal richten würde, ist eine der schwersten Beleidigungen Gottes. Das heißt nichts anderes, auf dem können wir auf der Nase rumtanzen. Der hat kein Rechtsempfinden. Dem ist völlig gleichgültig, was wir machen. Gott ist gar nichts gleichgültig. Gott ist daran interessiert, dass wir heilige Menschen werden. Gott hat uns gesagt, was er von uns erwartet. Und Gott sagt uns auch, dass er richten wird. Wir lesen zum Beispiel in Hebräer 11, wenn uns gesagt wird, zu wem wir einmal kommen, wenn dann Gott genannt wird, heißt es, zu Gott, dem Richter aller. Es ist ungeheuer wichtig zu wissen, dass Gott der Richter aller ist. Wenn wir das übersehen, bekommen wir nie ein richtiges Bild von Gott. Die Bibel geht noch einen Schritt weiter. Sie sagt uns, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich sage gern verzehrendes Feuer. Das ist Gottes Heiligkeit in Aktion. Wenn er der Sünde begegnet, kann er nicht anders als zum verzehrenden Feuer werden. Dann sagt uns die Bibel, Gott ist Liebe. Ich sagte schon, das heißt mehr als wenn da stände, Gott übt Liebe. Wir lesen dieses kurze Wort in 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Ich weiß nun ganz genau, dass viele Menschen gegen diesen Satz Sturm laufen. Dass wir hingewiesen werden auf alles Elend, das auf dieser Erde liegt. Da sagt man uns, Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen verhungern. Wie kann dann Gott Liebe sein? Ich will jetzt im Moment nur dies dazu sagen. Viel menschliches Leid ist selbst verschuldet. Gott hat noch nie einen Krieg angefangen. Aber wir Menschen packen fast ununterbrochen Krieg an. Gott hat noch nie einen Sozialstreit ins Leben gerufen. Aber wir selber machen uns sehr oft und dauernd das Leben schwer. Aber die eigentliche Lösung auf die Frage, wie kann Gott Liebe sein angesichts des Elends dieser Erde, steht in dem Wort Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott weiß, dass es mehr gibt als das Erdenleben. Und Gott hat sie unserer Ewigkeit angenommen. Ich komme gleich noch darauf zurück. Und dann ist da ein drittes, was wir von Gott wissen müssen. Gott ist kompromisslos. Das ist für uns Menschen sehr schwer zu verstehen. In unserem menschlichen Leben wird fast alles in Form eines Kompromisses gemacht. Jeder, der etwas verkauft, hätte gern mehr Geld dafür. Jeder, der etwas kauft, hätte es gern billiger. Und da müssen die beiden sich irgendwo einigen. Kompromiss. Die Politiker, die Männer der Wirtschaft, überall schließen sie Kompromisse. Und dann ist es für uns Menschen außerordentlich schwer, endlich einmal zu lernen, dass Gott niemals ein Kompromiss macht. Tut er nicht. Warum nicht? Gott ist allmächtig. Jeder Kompromiss ist Ausdruck unserer Ohnmacht. Der große Gott im Himmel macht keinen Kompromiss. Er ist ganz geradlinig. Er handelt manchmal furchtbar radikal. So radikal, wie wir Menschen es überhaupt nie für möglich halten würden. Und vergessen wir nicht, das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Er ist heilig, er ist Liebe und er ist kompromisslos. und geht seinen Weg ganz gerade bis zum Ende. Wir können Gott fragen, was er von uns erwartet. Und er gibt uns Antworten. Wir können aber nie mit ihm verhandeln. Wir können nie sagen, ich will mal einen Gegenvorschlag machen. Du hast dir das so gedacht, ich habe es mir so gedacht. Kannst du nicht auf meine Bedingungen eingehen? Das geht nicht. Gott zeigt uns, was er will, zeigt uns den Weg, den wir gehen können. Wir können Ja sagen und wir können Nein sagen. Aber überreden, einen anderen Weg zu gehen, können wir nicht. Und nun will ich auf Gottes Problem eingehen. Ich sagte, Gott ist vollkommen heilig, vollkommen gerecht. Er ist gleichzeitig Liebe, bis ins Letzte hinein. Und da sind wir Menschen gekommen, mit unserer Sünde, sind zu Feinden Gottes geworden, sind zum Gegner Gottes übergelaufen, haben uns auf die Seite des Teufels gestellt. Wenn wir uns einmal umschauen heute in der Welt, Gott wird verachtet, dass man es überhaupt nicht mehr steigern kann. Die meisten Menschen lachen über Gott. Es gibt Theologen, man überlege einmal, Theologen, die über die Frage nachdenken, wie sieht die Theologie nach dem Tode Gottes aus? Das ist einer der gemeinsten Ausdrücke, die je von Menschen formuliert wurden. Theologie nach dem Tode Gottes. Und all das sieht Gott sich bis heute in aller Ruhe an. Nur soll keiner so dumm sein und glauben, Gott werde nie darauf zurückkommen. Wie aber hat Gott sein großes Problem gelöst? Wie konnte er gerecht bleiben und doch uns Menschen die Vergebung anbieten? Die Bibel sagt es uns. Gott war in Christus, hat die Welt mit sich selbst versöhnt, hat ihnen ihre Übertretungen nicht angerechnet. Das ist der Weg, den Gott gegangen ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, starb an unserer Stadt, am Kreuz von Golgatha. Er starb dort nicht als Märtyrer, den seine Gegner überwunden hatten. Er starb völlig freiwillig. Er starb, um unsere Schuld zu sühnen. Er hat zum Beispiel einmal gesagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Als er am Kreuz von Golgatha starb, gab er sein Leben als Lösegeld für uns, um uns zu erretten. So hat der allmächtige Gott unser Problem gelöst. Und um Jesu willen kann Gott festhalten an seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit und kann gleichzeitig uns Menschen seine ganze Liebe zuwenden. Und bei all dem bleibt Gott gerecht. In Römer 3, Vers 26 lesen wir das Wort. Auf das Gott gerecht sei und den Rechtfertigen, der des Glaubens an Jesus ist. Bei diesem Ausspruch geht es nicht in erster Linie um unsere Gerechtigkeit, sondern um die Gerechtigkeit Gottes. Ich will es einmal ein klein wenig ergänzen. Auf das Gott gerecht sei, auch dann, wenn er den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Gott hat die ganze Last getragen. Er hat die Verantwortung übernommen für unsere Sünden, für unseren Abfall. All das hat er eingeplant. All das hat er in Ordnung gebracht. Ich werde nie ein ganz kurzes Gespräch mit einem Mann in Dortmund vergessen. Wir gingen durch die Häuser, um die Menschen einzuladen in unser Zelt. Und da war einer, der ließ sich auf ein Gespräch ein, obwohl er gar nichts glaubte. Und nachdem ihm einiges gesagt hatte, fasste er zusammen und sagte, wenn ich Sie recht verstehe, dann bin ich ein sündiger Mensch. Ich sagte, ja. Und weiter sagen Sie, ich sei von Gott erschaffen worden. Ich sagte, ja. Da sagte er, wenn Gott mich geschaffen hat, und wenn ich nun zum Sünder geworden bin, dann erwarte ich, dass Gott dafür die Verantwortung übernimmt. Da sagte ich ihm, das hat er längst getan. Da guckte er mich ganz erstaunt an. Ja, sage ich ihm, Gott hat die Verantwortung übernommen für die ganze Sünde in der Welt. Und der Sohn Gottes hat die ganze Sünde der Welt gesühnt. Wir lesen vom Herrn Jesus, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Ich habe ihm gesagt, auch für ihre Sünde ist er gestorben. Und darum können sie kommen, so wie sie sind. Daraus darf jetzt keiner den Schluss ziehen, dass alle errettet werden. Die Bibel sagt uns, dass der Herr Jesus starb für die Sünde aller. Sie sagt aber auch, dass wer, der ihn nicht annimmt, verloren geht. Wir lesen in Johannes 3, Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Was ist nun der Beitrag eines Menschen, um Vergebung seiner Sünden und Frieden mit Gott zu finden? Wir brauchen den Frieden mit Gott, denn wir sind Sünder. Gott ist heilig, Gott wird einmal abrechnen. Was ist mein Beitrag? Der erste Gedanke, der uns Menschen kommt, der einfach ganz nahe liegt, ist der, wir müssen Gott durch gute Werke versöhnen. Der liegt ganz nah, der steckt in uns. Dieser Gedanke beherrscht unser ganzes Leben. Ich werde immer bewertet nach meiner Leistung. Und dann sagt sich einer, wenn ich eben ein Sünder bin, muss ich anders werden, muss ich gute Werke tun, bis ich Gott gefallen. Die Sache geht nicht. Aus zwei Gründen. Erstens, wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wenn ich ab heute vollkommen wäre, dann bleibt immer die Tatsache, dass ich es bis heute nicht gewesen bin. Da ist all die Schuld in meinem Leben. Die kann ich nicht dadurch ändern, dass ich jetzt anders und besser werde. Zweitens, wir können aus eigener Kraft nicht gut werden. Das haben Menschen durch die Jahrtausende versucht. Wahrscheinlich sitzt auch keiner heute Abend hier. Versuchen alle mit Werken Gott zu gefallen. Wir können uns umsehen, wo wir wollen. Bei den meisten Christlichen ist das sogar so. Da wird ein ganz klein wenig vom Glauben gesprochen und dann werden die Werke betont. Und der Gedanke, ich bin ein guter Mensch, ich kann vor Gott bestehen, der steckt in den meisten Köpfen. Vielleicht sitzen auch heute Abend hier solche, die denken, ich bin ein ordentlicher Mensch, mit mir kann Gott zufrieden sein. Wenn du das wirklich denkst, dann geh einmal in einer ruhigen Stunde auf deine Knie und sag zu Gott im Himmel, ich bin der Auffassung, dass ich in Ordnung bin. Wenn das nicht stimmt, dann mach du mir das bitte klar. Bitte zeig mir, wo ich nicht in Ordnung bin. Wenn du das aufrichtig betest, gibt Gott dir Antwort. Und ich kann dir das eine sagen, du wirst erschrecken. Viele haben nicht den Mut, so zu beten. Wenn du der Ansicht bist, du seist in Ordnung, dann sag das nicht dir selbst und sag es nicht mir, sag es dem da oben. Sag dem, du sagst, wir Menschen seien Sünder, ich bin keiner. wenn ich doch einer bin, bitte zeig es mir. Und er wird es dir zeigen. Die Bibel sagt uns, dass wir mit Werken nicht vor Gott bestehen können. Ich will nur einen Vers zitieren. Der ist so klar, der lässt gar keine Zweifel übrig. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Da steht also zunächst, dass wir aus Gnaden errettet sind. Und dann steht dabei, durch den Glauben. Und dann wird betont, nicht aus Werken. Klarer kann man es doch nicht sagen. Die Gnade ist das Werk Gottes. Der Glaube nimmt die Gnade für sich in Anspruch. Und so sagt das Wort, durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens. Aber jetzt müssen wir eins wissen. Dem Glauben muss die Buße vorangehen. Buße hat nichts mit Büßen zu tun. Da mag man an einen Bußgeldbescheid denken. Nein, nein. Buße im neutestamentlichen Sinne heißt so viel wie bereuen, so viel wie seinen Sinn ändern. Ich sage gern, Buße tun heißt so viel wie vor Gott kapitulieren. Erkennen und bekennen, dass ich nicht tauge. Nicht nur, dass ich etwas falsch gemacht habe, sondern dass ich falsch bin. Dass ich nicht tauge. Und immer muss die Buße dem Glauben vorangehen. In Markus 1, Vers 15 lesen wir, was der Herr Jesus ausgerufen hat. Das ist ganz kurz, das kann jeder behalten. Vier Dinge. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße und glaubet dem Evangelium. Die vier Dinge. Genau das gleiche hat der Apostel Paulus gepredigt. Wir lesen in Apostelgeschichte 20, 21. Ich habe ihnen bezeugt, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Wenn ein Mensch versucht, mit dem Glauben anzufangen, wenn ein Mensch versucht, Vergebung zu beanspruchen, ehe er überhaupt erkannt und bekannt und eingesehen hat, dass er schuldig ist und die Vergebung braucht, dann wird das immer eine halbe Sache. Immer etwas, was nicht taugt. Es gibt eine Unzahl von halben Christen. Und es hat sehr zu Recht mal einer gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Jammer. Und vor allem eins müssen wir wissen, ein halber Christ erreicht nie das Ziel. Es gibt viele, die haben einen Anfang gemacht, die sind aber nicht weitergekommen. Das sind alles unglückliche Menschen. Die sind so weit weg von der Welt, dass sie da nicht mehr hin zurückkommen. Und nicht nah genug beim Herrn, dass sie sich über ihn freuen können. Und meist ist der Grund, dass sie ohne Buße angefangen haben. Ich muss erst einmal wissen, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass gar nichts anderes auf mich wartet als das Gericht, dass Gott gar nicht anders kann. Und wenn ich das sehe und dann zu ihm rufe, hier komme ich mit meiner Schuld, hast du keinen Ausweg für mich, dann öffnet er mir den Blick für das wunderbare Werk Jesu am Kreuz. Dann erkenne ich, dass der Herr Jesus an meiner Stadt starrt. Erinnern wir uns an das Wort aus dem 1. Petrusbrief. Oder ein anderes. Ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, welcher da er reich war, arm war um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. So steht es in 2. Korinther 8, Vers 9. Jesus Christus starb an unserer Stadt. Er sühnte am Kreuz von Golgatha unsere Schuld. Das ist der Ausweg, den Gott, der heilige Gott, uns, den sündigen Menschen bietet, wie wir Vergebung finden können, wie wir Frieden finden können. Nur der Sohn Gottes konnte unsere Schuld sühnen. Wenn ein Mensch das einmal erfasst hat, wenn er weiß, der Sohn Gottes starb in Schmach und Schande, damit ich der Sünder Vergebung finden könnte, dann wird ihm eins vollkommen klar, all die anderen Wege taugen nicht. Meine eigene Anstrengung schafft es nie und nimmer. Wir sind alle auf die Gnade angewiesen. Aber auch die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Gemeinde schafft es nicht. Das sage ich auch ganz deutlich von der Gemeinde, zu der ich gehöre. Ich will zu gar keiner anderen gehören. Aber das eine weiß ich. Die vermittelt nicht das Heil. Wenn mir jemand sagt, wo kann ich Vergebung finden, dann sage ich nicht, schließ dich bei uns an, dann bist du ein Christ. Nein, ich kann ihm nur sagen, wende dich an den Herrn Jesus. Er hat am Kreuz deine Schuld gesühnt. Er kann dir Vergebung schenken. Bei ihm kannst du Frieden mit Gott finden. Und, das muss ich betonen, nur bei ihm. Und jetzt musst du eins wissen. Gott hat das größte Opfer gebracht, damit ein sündiger Mensch Frieden und Vergebung finden kann. Mehr tut er nicht. Er lässt dir das sagen. Er lässt dich ganz genau unterrichten. Du kannst es in deinen Worten nachlesen. Du kannst Schriften lesen, die dir das bezeugen. Mehr tut er nicht. Wenn du jetzt Nein sagst, kann dir keiner helfen. Du wirst einmal von dieser Erde Abschied nehmen. Dann ist deine Möglichkeit, dich zu entscheiden, dahin. Heute kannst du den Herrn im Glauben annehmen. Heute wartet er auf dich. Heute ruft er dir zu. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Heute ruft er dir zu. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jetzt hängt alles davon ab, was du tust. Du kannst Nein sagen und du kannst als ein elender Sünder in die Verdammnis gehen. Du kannst auch Ja sagen, Jesus Christus im Glauben annehmen als dein Erretter. Und dann findest du Frieden und Vergebung mit Gott. All das liegt in deiner Hand. Und da kann ich nur Gott bitten, dass er dir hilft, dass du recht fällst. Du kannst heute kommen, wenn du willst. Und wenn du nicht kommst, kann dir niemand helfen. Möge Gott dir gnädig sein. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du in unsere arme Welt gekommen bist, dass du am Kreuz unsere Schuld gesühnt hast, dass bei dir jeder Vergebung seiner Sünden und Frieden mit Gott finden kann. Und Herr, du allein weißt, wer von denen, die hier sind, Vergebung und Frieden hat. Ich flehe zu dir, lass doch alle die ernste Stunde erkennen. Lass doch alle erkennen, wie gütig du bist. Und dass sie sich von dir rufen lassen zum Leben. O, gib in deiner Gnade, dass doch heute in diesem Zelt Menschen bewusst auf deine Seite treten. Amen. Der Chor hat uns wiederholt den Satz gesungen, er starb für dich auf Golgatha. Das ist eine der ganz großen Aussagen der Bibel. Der Sohn Gottes starb am Kreuz von Golgatha, damit Sünder Vergebung und Frieden finden können. Wer das erkannt hat, der kann dann auch von Herzen sagen, ich will von meinem Jesus singen,
von seiner Gnade, lieb und treu. Wer den Herrn Jesus als sein Erretter kennt, der kann auch von Herzen ein Loblied singen. Und jetzt geht's um dich. Kannst du ihn auch von Herzen rühmen? Weißt du, dass er auch deine Schuld gesühnt hat? Weißt du dich in ihm geborgen für die Zeit und für die Ewigkeit? Du kannst das alles haben, wenn du zu ihm kommst. Wenn du zu ihm kommst, in Buße und Glauben. Er wartet auf dich, er nimmt dich an. Ich weiß, dass oft für einen Menschen eine Hilfe ist, wenn er über all diese Dinge mit jemandem sprechen kann. Ich bin immer gern dazu bereit. Ich höre mir auch gern deine Bedenken und Zweifel an. Auch darüber solltest du mit mir sprechen. Wir können das in aller Ruhe tun. Geh nicht nach Hause, ohne völlige Klarheit erlangt zu haben. Bleib lieber hier, damit wir uns über alles in Ruhe unterhalten können. Allen anderen sage ich nun, Gott befohlen und auf Wiedersehen morgen Abend.